SWR 2 Tandem. Mein Name ist Anno Wilhelm. Guten Abend. Unser Gast in SWR 2 Tandem hat sich ein ganzes Berufsleben lang mit dem Krebs beschäftigt. Als Onkologe, als Forscher, als Professor an der Harvard Medical School in Boston in den USA. Und trotzdem sagt er, Zitat, als der Krebs an meine Tür klopfte, war ich in keiner Weise auf ihn vorbereitet. Guten Abend, Wolfram Gößling.
Schönen guten Abend, Herr Wilhelm. Ich freue mich wirklich, hier zu sein.
Sie haben 2013 die Diagnose Angiosarkom bekommen. Das ist ein sehr aggressiver Krebs im Gesicht. 2020 dann ein Rückfall. Da war die andere Gesichtshälfte betroffen. Sie haben viele Operationen und Bestrahlungen im Gesicht gehabt. Ihr großer Helfer, das war Ihre Trompete, weil die Ihnen geholfen hat, Ihre Mimik wieder zurückzubekommen. Haben Sie heute schon gespielt?
Ich habe meine Trompete nicht dabei, ich habe nicht gespielt.
Sie sind in Deutschland gerade, ne?
Ja, ich bin in Deutschland, ich habe mein Mundstück dabei.
Sehr gut. Was fordert denn die Trompete Ihren Gesichtsmuskeln ab? Das war ja am Anfang sicher schmerzhaft und hat Überwindung gekostet.
Nach der Operation war es nicht so schmerzhaft, das war vor allen Dingen, ich hatte wirklich keine Kontrolle. Denn durch die Operation waren einige Nerven und Muskeln in meiner rechten Gesichtshälfte entfernt worden. Und ich habe bis heute kein Gefühl auf der rechten Oberlippe. Und es war vor allen Dingen eine Frage der Koordination und zu versuchen, mit den Fähigkeiten, die man noch hat, das Beste zu machen und dann auch das Gesicht so zu trainieren, dass es wieder klappt.
Aber heute spielen Sie wieder mit Freude in Ihrem Orchester.
Ich spiele mit Freude. Meine Kolleginnen und Kollegen haben viel Nachsicht mit mir. Es macht Spaß und es ist auch eine tolle Gymnastik fürs Gesicht.
Über den radikalen Perspektivwechsel vom Arzt, der auch Patient wird, sprechen wir mit Wolfram Gößling. Sie haben sich gewünscht, Musik aus dem Film Rocky mit Sylvester Stallone. Der spielte einen Underdog, der gegen den amtierenden Boxweltmeister antritt. Und zu diesem Song rennt er im Training die Treppen zum Museum of Art in Philadelphia hoch. Das ist ein ganz berühmtes Filmbild. Wie passt das in Ihr Leben?
Das passt, weil ich wirklich, und es tut mir auch leid, dass das so klischeehaft und kitschig ist, aber es war wirklich so. Ich habe den Song genommen, um zu Hause auf unserem Hometrainer Sport zu machen, um fit zu bleiben während meiner ersten Chemotherapie. Und habe im Prinzip den Song immer hintereinander so oft gespielt, bis ich keine Luft mehr hatte. Und insofern war es, je weniger Song-Durchläufe ich hatte, desto weniger fit war ich. Und das war so ein Barometer für mich, wie gut es mir ging.
Wolfram Gößling ist 45 Jahre alt, als sich während einer Vorlesung an der Harvard Medical School sein Arzt-Pager meldet, sein kleiner Funkempfänger, wie viele Male zuvor. Aber dieses Mal geht es um ihn selbst. Melde dich bei deinem Arzt, das steht auf diesem Pager drauf. Herr Gößling, Sie gehen dann aus dem Hörsaal raus und rufen Ihren Arzt an. Was war das für ein Moment?
Ja, das war schon ein ganz bewegender und dunkler Moment. Ich hatte eine Woche vorher eine Gewebeprobe von diesem Pickel, den ich auf meiner rechten Gesichtshälfte gespürt hatte, nehmen lassen. Und mir war klar, als der Text auf dem Pager kam, dass was ganz Schlimmes passieren würde. Ich bin raus, habe meinen Arzt angerufen und er hat nur gesagt, Wolfram, die Resultate sind zurück. Du hast ein Angiosarkom. Du bist ja Onkologe, du weißt schon, was zu tun ist. Und dann hat er angefangen zu weinen. Und da war mir klar, was immer vor mir liegt, auch wenn ich nicht wusste, was das war, wird auf jeden Fall schlimm, wenn mein eigener Arzt anfängt zu weinen.
Können Sie ihm zwischen das nachsehen, dass er geweint hat in dem Augenblick?
Ich kann ihm alles nachsehen. Er hat mich diagnostiziert und damit mir wirklich das Leben gerettet. Ich denke, Krebs überwältigt uns ja alle und die Diagnosen kommen immer oder oft ohne Warnung. Und mein Arzt hatte mich schon länger behandelt und als Kollegen erlebt in unserer Klinik Und ich denke, dass wir emotional involviert sind mit unseren Patienten, das ist normal, ist richtig und ist wichtig.
Sie gehen nach dieser Nachricht dann wieder in den Hörsaal hinein und wollen funktionieren. Sie arbeiten so Folie für Folie Ihres Vortrages ab. Also die Konzentration auf die allerdichteste Gegenwart, das ist das, was Sie dann über Jahre tun, Schritt für Schritt gehen.
Ja, und im Prinzip, ich wusste in dem Moment auch wirklich nicht, was ich sonst hätte machen sollen. Ich meine, ich hatte die Studierenden im Hörsaal. Insofern war das eigentlich eine ganz gute Hilfe und dann auch ein Sinnbild für meinen weiteren Weg als Krebspatient, eben sich immer nur auf den nächsten Schritt, die nächste Folie, da müssen wir jetzt noch durch, der nächste Schritt, die nächste Therapie, der nächste Bestrahlungstermin. Und insofern war das ein ganz gutes Modell dafür.
Zu Hause haben Sie das natürlich Ihrer Frau erzählt. Sie haben ja vermutlich vorher von vielen Krankengeschichten erzählt, die Sie als Arzt erlebt haben. Jetzt geht es um Sie selbst. Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie sich ja einen ersten Satz zurechtgelegt?
Ich habe meine Frau angerufen und habe ihr gesagt, ich habe schlimme Neuigkeiten. Sie wusste, dass ich die Gewebeprobe hatte. Es war ja im Gesicht. Ich hatte ein kleines Pflaster und eine kleine Naht. Und habe gesagt, die BOC ist zurück. Ich habe Krebs. Ich muss behandelt werden. Es ist ernst. Unser Leben wird sich komplett umkrempeln. Und habe das im Prinzip relativ direkt, auch ohne viel Nachdenken und Abfedern, einfach so gesagt.
Wie hat sie reagiert?
Meine Frau ist super pragmatisch und wirklich patent und hat im Prinzip gesagt, okay, und hat gesagt, ich komme jetzt, dann bist du nicht allein für deinen ersten Besuch in der Klinik. Und wir haben im Prinzip den ganzen Weg von Anfang an dann auch zusammen beschritten.
Sie haben zusammen 4 Kinder. Auch die müssen wissen, was los ist. Wie haben Sie das Ihren Kindern gesagt? Was wollten und was konnten Sie Ihren Kindern in dieser Situation zumuten und zutrauen?
Ja, das ist wirklich ein ganz großes Problem, denke ich, für viele Krebspatienten, gerade jüngere Patienten, die Kinder zu Hause haben. Und für mich und meine Frau war klar, wir können die nicht anlügen. Aber in wenigen Wochen wussten wir, würde mir von der Chemotherapie die Haare ausfallen. Also es war wirklich nicht zu verbergen, was mit mir passieren würde. Gleichzeitig können wir ihnen auch nicht Angst machen. Meine jüngste Tochter war damals 5 Jahre alt. Zum Glück hatten wir wirklich gute Hilfe von unserem Team im Krebszentrum, gerade von einer Sozialarbeiterin, die speziell mit Kindern von Krebspatienten arbeitet, von unserem Kinderarzt. Und so haben wir uns einen Tag nach der Diagnose beim Abendessen haben wir uns hingesetzt und meine Frau hat gesagt, Papa ist krank, Papa braucht intensive Therapie, er hat Krebs, viele Sachen werden bei uns zu Hause anders werden und wir wollen euch das sagen. Und dann meinte eins von meinen Kindern nur, muss Papa sterben? Und dann hat meine Frau gesagt, wir werden alles dafür tun, dass das nicht passiert. Und dann auf einmal war die Spannung weg und meine Kinder haben gesagt, lass uns weiter essen. Und dann sind die wieder nicht zum Alltag übergegangen, aber für die waren dann erstmal, okay, Papa ist krank, aber er wird nicht sterben, es geht weiter und haben das eigentlich ganz gut aufgenommen. Und wir haben dann später das gemacht, um das auch für sie real und erfahrbar zu machen, habe ich jeweils ein Kind immer mitgenommen für meine Behandlungstage im Krebszentrum, die dann mitgekriegt haben, wie mir Blut abgenommen wurde, wie ich mit dem Onkologen geredet habe, wie ich die Infusion gekriegt habe, sodass für die auch Klinik und Behandlung nicht so irgendwelche unausgefüllten Fremdwörter waren, sondern wirklich erfahrbar waren für die.
Sie haben erzählt, Sie haben Menschen dazugeholt. Wie wichtig war es denn für Sie, auch neben Ihrer Familie Ihre Freunde einzubinden in das, was jetzt kommt?
Ich bin, glaube ich, so im Alltag eigentlich immer direkt, pragmatisch, transparent. Ich sage, was ich denke und ich denke ja auch, was ich sage. Und für mich gab es nie einen Zweifel, dass ich das von meinen Freunden, von meinen Kollegen, von den Mitarbeitern in meiner Forschungsgruppe fernhalten wollte. Und im Nachhinein muss ich sagen, das ist wirklich auch für mich ein unglaubliches Glück gewesen. Denn die Hilfe, die wir alle erfahren haben und die Unterstützung und die Zuwendung, die über die Mechanismen des Alltags hinausging, wie mich zur Klinik fahren, wie mit den Kindern ins Kino gehen oder uns abends Essen vorbeibringen, sondern auch einfach so tiefe Freundschaft und Zuwendung, die wir erfahren haben, wäre sonst nicht möglich gewesen. Und ich denke, das ist wirklich auch eine Erfahrung, Krebs hat ja immer noch ein Stigma. Keiner will eigentlich an seine eigene Sterblichkeit erinnert werden. Und deshalb ist es auch so schwer, denke ich oft, für nicht nur Außenstehende, sondern auch Verwandte und Freunde mit Krebspatienten umzugehen und mit denen zu reden, offen zu sein. Und für mich war das eine unglaubliche Erleichterung und Hilfe.
Raten Sie mit dieser Vorerfahrung Ihren eigenen Patienten heute auch offen zu sein, viele Menschen einzubinden?
Mir ist schon klar, dass wir nicht alle gleich sind. Manche sind mehr introvertiert und privat, manche sind mehr extrovertiert. Und ich kann nicht von jedem erwarten, das genauso zu machen wie ich. Aber ich kann durchaus, und das mache ich auch mit meinen Patienten, teilen, wie wichtig das für mich war und wie hilfreich die Erfahrung war, dass ich mich nicht mit der Erkrankung und mit dem gesamten Weg der Therapie allein gefühlt habe. Dass es, wie gesagt, einmal die rein sachliche Unterstützung war, dass abends Essen auf dem Tisch steht, weil jemand was vorbeibringt. Aber auch, dass ich weiß und wusste, dass Leute an mich denken.
Der Musiker Herbert Grönemeyer hat seine Frau verloren, Anna Grönemeyer, 1998. Auch er war offen und hat ein Lied geschrieben, Der Weg. Das haben Sie sich gewünscht heute. Was verbinden Sie damit?
Ja, als das rauskam 2002, glaube ich, da war ich mitten in meiner onkologischen Facharztausbildung und sah, wie ich viele Patienten verlor an den Krebs. Und mich hat das Lied schon damals total berührt, weil die Krebserkrankung ja oft Lebenswege abkürzt, Partnerschaften enden lässt, Träume nicht wahr werden lässt. Und das hat mich damals schon angerührt und war auch weit bevor ich selbst zum Krebspatienten wurde, eigentlich ein ganz tolles Lied und ein toller Weg, das zu beschreiben.
Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, die Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben, es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden. Nichts war zu spät,
aber vieles zu früh. Ein Wunsch unseres Gastes, Wolfram Gößling. Herr Gößling, das hat Sie gerade sehr berührt. Wie viel berührbarer hat denn Ihre Krebsdiagnose Sie selber gemacht?
Krebs ist ja wirklich eine existenzielle Bedrohung und Erfahrung. Und ich denke, das hat mich wesentlich berührbarer gemacht. Die Erfahrung hat mich Sachen gelehrt, die ich eigentlich gar nicht hätte wissen wollen, aber die ich jetzt eben auch in mir trage.
Sie haben 4 Kinder. Sie haben eine Karriere in der Medizin gemacht. Sie sind ein leidenschaftlicher Radfahrer, ein Camper, ein Mensch, der Vögel beobachtet. Sie haben das bis Mitte 40 alles erlebt als Teil der, ich nenne sie mal, Gruppe der Gesunden. Die meisten Menschen, die noch nicht schwer erkrankt sind, die fühlen sich wahrscheinlich auf eine Weise, ja, unverwundbar. Ging Ihnen das auch so?
In gewisser Weise schon. Und ich habe mich gesund gefühlt. Ich habe damals, als ich 45 war, vor der Diagnose, fing ich an, eine Lesebrille zu brauchen und hatte gedacht und lamentiert, dass das vielleicht mein größtes Problem sei. Gleichzeitig habe ich aber immer schon, auch gerade mit meinen Studierenden, darauf geachtet, dass wir Gesundheit nicht als eine Selbstverständlichkeit betrachten. Ich habe mit meinen Studierenden, bin ich immer, wenn wir Patientenbesprechungen gehabt haben und Patienten besucht haben, am Patientenbett auch immer wieder Geschichten und Patientenschicksale hervorgehoben, wo eine frühe Diagnose von einer chronischen Erkrankung zum Beispiel den Lebensplan doch durcheinander wirft.
Ihre eigene Form von Krebs, die gilt als sehr aggressiv, die Überlebenschancen gelten als gering. Da werden Prozentzahlen angegeben, in Ihrem Fall 4%. Sie sind als Onkologe, Sie haben das beschrieben, immer wieder mit dem Tod konfrontiert. Wie nah haben Sie sich dann selber dem Tod gefühlt, als Sie diese Diagnose bekommen haben?
Ich habe gewusst, wie gering die Chancen sind fürs Überleben im Allgemeinen, wusste aber gleichzeitig, dass mein Krebs vom Gesicht noch nicht gestreut hatte und dass demzufolge auch langfristiges Überleben, wenn nicht Heilung, möglich ist. Und ich habe mich wirklich daran geklammert und habe, auch wenn das jetzt lapidar klingt, dem Tod dann auch nicht so viel Zeit des Nachdenkens eingeräumt.
Sie gehören jetzt dazu, zu dieser neuen Gemeinschaft. Sie haben erfahren, was es heißt, selber Krebspatient zu sein. Und auch wenn natürlich alle Krebspatientengeschichten unterschiedlich sind, individuell, gibt es eine innere Verbindung? Welche Bänder halten da zusammen?
Ja, das Wichtigste, finde ich, in dem Zusammenhang ist im Prinzip der am Anfang doch komplette Kontrollverlust. Man verliert Kontrolle über seinen Zeitplan. Jemand sagt einem, wann man zum Kliniktermin da zu sein hat, wann man welche Infusion kriegt, wann die Therapie, die Chirurgie oder die Operation angesetzt wird. Und das sind nur sozusagen die physischen Elemente des Kontrollverlusts. Der ultimative Kontrollverlust, der Verlust des Lebens, steht natürlich, wie wir gerade schon gesagt haben, immer im Hintergrund. Das ist, denke ich, die Erfahrung, die eigentlich allen Krebspatienten gleich ist, dass man aus dem Leben gerissen die Kontrolle verliert. Andere Aspekte der Behandlung von Übelkeit, Appetitlosigkeit, Wundschmerzen, Strahlenschäden, das sind Sachen, die auch viele Patienten mitmachen und über die man sich dann auch austauschen kann. Was auch, denke ich, in vielen Fällen wichtig ist, und wir haben das gerade mit den Kindern schon angesprochen, die Erfahrungen, die das Umfeld, die Familie, die Freunde, die Partner von Krebspatienten machen, die ja den Weg mitgehen, zwar unbeteiligt von der Krankheit selbst, aber trotzdem unglaublich auch dabei und beteiligt von den Konsequenzen der Erkrankung.
Sie haben durch Ihre Erkrankung auch Kollegen, Arztkollegen ganz anders kennengelernt. Es gibt ein Foto, das vor Ihrer ersten OP entstanden ist. Da haben Sie so ein kleines gemaltes Kreuz am Kinn. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Tätowierung. Das hat aber der plastische Chirurg gemacht und dessen Arbeit wussten Sie hinterher ganz neu zu schätzen.
Ja, ich habe an meinem eigenen Gesicht erlebt, was möglich ist. Und das kleine Kreuz, was Sie ansprechen, das war im Prinzip so eine Markierung in meinem Gesicht für meinen Arzt, um zu wissen, wo er die Stiche oder die Schnitte machen muss. Und dass ich heute ohne Probleme mit Ihnen hier am Radiomikrofon reden kann, hat auch damit zu tun, dass mich meine Ärzte so unglaublich wieder hergerichtet haben.
Es war ein tiefer Schnitt in Ihr Gesicht oder ein großer Teil Ihres Gesichtes entfernt und ist dann wieder aufgebaut worden.
Genau, das ist im Radio vielleicht schwer zu beschreiben, aber auf der rechten Gesichtshälfte, wo meine erste Operation war, ist zwischen dem unteren Augenlid und der rechten Oberlippe vom Nasenflügel bis zum Ohr die ganze Haut und die Muskel- und Fettschichten drunter sind entfernt worden und dann ist von meinem Kinn Haut hochgedreht worden, um die ganzen Defekte abzudecken und das hat auch gut geklappt.
Ihre Kinder sehen Sie nach dieser OP als veränderten Vater wieder. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, wie die mit der Diagnose umgegangen sind. Wie war denn dieser Augenblick, Sie wiederzusehen?
Ich hatte wirklich Angst, schon vor der Operation, wie meine Kinder mich aufnehmen würden, weil ich einfach dachte, ich komme da raus, sehe anders aus, wahrscheinlich erstmal ganz gruselig. Wie können mich meine Kinder dann überhaupt noch akzeptieren oder lieb haben? Und meine Jüngste kam ja in unserer Einfahrt, als ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam, entgegen, guckte mich an, sagte, Mensch, du siehst aber komisch aus, aber ich habe dich trotzdem lieb und ging dann wieder weg zum Spielen oder hat mir erst eine Umarmung gegeben und ging dann wieder weg zum Spielen und hat im Prinzip so komplett durch mich durch, durch mein verändertes Gesicht auf mich geguckt und das war unglaublich und ich denke, dass das immer noch so ist, dass meine Kinder durch mein Gesicht durchgucken.
Sie haben den Krebs überstanden. Es gab immer wieder Niederschläge. Es gab die Nachricht nach der ersten OP, dass in den Wundrändern weitere Krebszellen gefunden wurde. Wie viel Freude darüber, über gute Nachrichten, können Sie sich denn heute gönnen nach so vielen Niederschlägen? Wie viel Euphorie gestatten Sie sich?
unglaublich viel, weil ich denke, jeder gute CT oder Kernspin, jede gute Nachsorgeuntersuchung ist ein Grund zum Feiern und Tatsache dafür, dass ich am Leben bin. Und das feiern wir auch und das, dann nehme ich mir auch Zeit, darüber nachzudenken und das zu reflektieren und dass das nie so zu einer Selbstverständlichkeit wird. Ich hatte gerade letzte Woche einen Termin bei meinem Strahlentherapeuten, der mir sagte, wir sind jetzt fast 2 Jahre raus von der Strahlentherapie. Damit ist im Prinzip das größte Risiko, dass lokal in den Wundrändern noch wieder was nachwächst, überschritten und überstanden. Und solche Nachrichten, die nehme ich nicht nur zur Kenntnis, die berühren mich und die sind Grund zum Feiern.
Diamond eyes burning bright in the sun in the park. You are wonderful, you are my lantern in the dark. Feet on the street, fist in the sky, I watch your poetry arc. You give me hope, you are my lantern.
Wie spreche ich als Arzt mit meinen Patientinnen und Patienten? Das ist eines der Lebensthemen für den Arzt und Krebsforscher Wolfram Gößling, unserem Gast in SWR 2 Tandem. 2013 bekam er dann selbst die Diagnose Krebs, später einen schweren Rückfall. Beide Male galten seine Überlebenschancen als gering. Herr Gößling, wenn Sie heute auf den Arzt gucken, der Sie vor Ihrer eigenen Diagnose waren, wie hat diesen Arzt das eigene Erleben dieser Krankheit verändert?
Ja, als ich damals meine Diagnose bekam, meinte meine langjährige Klinik-Sekretärin nur zu mir, du wirst bestimmt danach ein besserer Arzt sein. Und dann habe ich zu ihr gesagt, und das war nicht flapsig gemeint, ich denke, ich bin doch schon ein ganz guter Arzt. Ich habe mich dafür nicht gemeldet, hier besser zu werden. Und ich glaube nicht, dass ich besser bin. Ich denke, ich bin ein ganz anderer Arzt geworden, weil meine eigene Biografie so ist, wie sie ist. Und ich wirklich meinen Patienten jetzt auf Augenhöhe begegnen kann als Krebspatient.
Wenn Sie, nehmen wir diese Augenhöhe-Perspektive ein, welche Reaktionen erleben Sie denn dann an Menschen, wenn die so eine lebensverändernde Diagnose bekommen?
Da ist am Anfang wirklich die Angst vor der Zukunft, der Kontrollverlust, die Angst um Familie, die Angst um Kinder, die Angst um das eigene Auskommen.
Verstehen Sie diese Ängste durch Ihre eigene Diagnose besser?
Ich selber vor meiner Diagnose konnte sie schon verstehen. Meine Kollegen verstehen sie auch aus der erlebten Wirklichkeit ihrer eigenen Patienten. Aber ich kann das auf so einer ganz körperlichen, viszeralen Ebene komplett nachvollziehen. Und das ist, glaube ich, anders.
Wenn Sie heute ein Arztgespräch führen, formulieren Sie anders?
Auf jeden Fall. Ich habe selber erlebt, dass manchmal nicht nur die einzelnen Worte, die man wählt, wenn man sie an deine Patienten richtet, einen Unterschied machen, sondern selbst die Inflexion der Stimme, wie man die Sätze endet, ob mit Frage oder Ausrufezeichen. Und man muss sich das ja so vorstellen, für einen Arzt, wenn man Patienten sieht am Tag, mag man 10, 20 Patienten sehen oder mehr. Und der letzte ist dann einfach nicht nur einfach einen Patient vorm Nachhausegehen, sondern ist genauso wichtig als Patient wie der erste. Und für die Patienten ist es so, diese 10, 20, 30, 60 Minuten mit dem Arzt sind vielleicht die einzige Beziehung und Begegnung, die sie haben innerhalb von 2 oder 4 Wochen. Und jedes einzelne Wort wird durchleuchtet, jede einzelne Geste oder Mimik wird wert zu gemessen. Und dessen bin ich mir bewusst, weil ich selber auch erlebt habe, wie Worte wirken und versuche das meinen Studierenden und Assistenzärzten auch so mitzugeben.
Was sind denn ganz konkret die Punkte in so einem Patientengespräch, die entscheidenden Weggabelungen, wo sie sich wirklich ausführlich vorher Gedanken machen?
Erstmal geht es um Gespräche mit der initialen Diagnose, die oft unvorbereitet gekommen ist. ich bin eventuell nicht derjenige, der die initiale Diagnose stellt, aber dann bin ich eventuell derjenige, der das erste Mal über die Feinheiten von Therapie und auch Prognose reden muss. Und dieses initiale Gespräch ist oft anstrengend und hart, weil man ja auch den Menschen gegenüber, den neuen Patienten, noch gar nicht kennt. Dann im Verlauf der Erkrankung oder der Behandlung, wenn man Patienten durch diese Erkrankung führt, gibt es immer wieder so Weggabelungen, ob Patienten auf eine Therapie ansprechen oder nicht, was sich vielleicht beim nächsten Scan herausstellt, wenn man auf eine neue Therapie umschalten oder umschwenken muss. Und dann natürlich am Ende eines Patienten- und Behandlungsweges, dass eventuell keine krebsgerichtete Therapie mehr möglich ist, dass das Leben zu Ende gehen wird, dann geht es um die Frage, dass man Hospizbetreuung anbietet, dass man sich auf Symptom- und Schmerzlinderung fokussiert. Das sind Gespräche, die vorbereitet sein müssen und die Kraft kosten.
Das Ende eines solchen Gespräches ist vermutlich besonders wichtig. Wie gestalten Sie so ein Gesprächsende?
Ja, für mich sind zwei Sachen wichtig. A, dass meine Patientinnen und Patienten nie den Patientenraum ohne einen Plan verlassen. Und der Plan kann sein, wir sehen uns nächste Woche wieder. Der Plan kann sein, wir haben einen CT in 3 Monaten. Der Plan kann sein, wir starten jetzt das Hospiz. Also einmal der Plan ist wichtig und dann das andere ist, sicherzugehen, dass die Patienten auch verstanden haben, was wir gesagt haben. Und damit meine ich gar nicht, dass man nicht nur sich in Fachsprache ergeht, sondern jede Erkrankung und gerade eine, die so an der Existenz rüttelt wie Krebs, führt dazu, dass man als Patient manchmal gar nicht die Sachverhalte richtig ordnen kann oder die Wichtigkeit der verschiedenen Sachen, die besprochen werden, ordnen kann. Und so versuche ich immer, dem Patienten das, was wir gerade besprochen haben, in seinen oder ihren eigenen Worten nochmal sagen zu lassen. Und das ist wirklich auch was ich selber am eigenen Leibe erlebt habe, wo ich den Tenor von bestimmten Gesprächen oder die Bedeutung von bestimmten Gesprächen komplett falsch interpretiert habe.
Wenn die Patienten hinterher merken, ich habe das gar nicht richtig verstanden, sind Sie erreichbar für Ihre Patienten?
Ich bin. Mehr und mehr wird der Klinikpieper oft aufs Telefon umgeleitet. Die meisten meiner Patienten haben aber auch meine Handynummer ohnehin.
Und wie oft werden Sie dann angerufen?
Nicht so oft, wie man vielleicht meinen müsste, weil wirklich die Patienten wissen vor allen Dingen zu schätzen, das Wissen, dass ich erreichbar bin und erreicht werden kann. Und das ist oft schon genug als Sicherheit. Und wenn ich dann angerufen werde dann und gerade nicht kann, dann rufe ich aber auch zeitnah zurück.
Erzählen Sie Ihren Patienten Ihre eigene Krankheitsgeschichte?
Ja, oft oder in der Regel mache ich das. Ich falle nicht beim ersten Termin mit der Tür ins Haus. Ich bringe das dann an, wenn es darum geht, entweder Nebenwirkungen zu erklären oder auch Perspektive über Prognosen zu geben, um einfach darzustellen und klarzustellen, dass ich sehr wohl weiß, wie der Weg für den Patienten aussieht. Wo ich das besonders anbringe, ist, wir hatten ja vorher schon über Statistiken geredet. Ich teile eigentlich keine Statistiken mit meinen Patienten, nicht weil ich nicht will, dass die das wissen, sondern weil als Patient ist man ja nie ein 96- oder 69-prozentiger Mensch, sondern man ist ganz. Und die Statistiken sind wichtig für Medikamentenzulassung und damit wir als Onkologen wissen, welche Therapie man wählt. Aber wenn man einen Patienten vor sich hat, geht es im Prinzip nur darum, es wirkt oder es wirkt nicht, man bleibt am Leben oder man stirbt.
Wir haben am Anfang über Ihren eigenen Arzt gesprochen, der Ihnen weinend Ihre Diagnose mitteilt, weil er eben so tief mit Ihnen mitgefühlt hat. Wie viel Empathie ist denn gut für einen Arzt?
Ich denke, das muss jeder Arzt auch für sich selber wissen, denn man kann nicht ständig nur von sich geben und mitleiden im wahrsten Sinne des Wortes, um das auch auf Dauer machen zu können. Und so denke ich, diese Schwelle zwischen dem, wie viel Empathie ich habe und mit Leid ich empfinde mit meinen Patienten und wie viel Schutz brauche ich, um das auch jeden Tag wieder machen zu können, ist, glaube ich, für jeden unterschiedlich.
Sitting on the top of the roof, the bridge is on mine, steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Oh, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you, and whoa, young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you, and whoa, whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side.
Unser Gast in SWR 2 Tandem ist der Krebsarzt Wolfram Gößling. Herr Gößling, Krebspatienten berichten manchmal darüber, wie sich nach der Diagnose sofort die Gewichte in ihrem Leben verschoben haben. Manche Frauen zum Beispiel, die ihre geliebten Haare verlieren durch eine Chemotherapie, die empfinden diesen Verlust als gar nicht so gravierend, wie sie vielleicht selber erwartet hätten, weil sie in den Überlebensmodus geschaltet haben. Wie haben sich denn nach Ihrer eigenen Krebsdiagnose Ihre Gewichte verschoben?
Ja, auf jeden Fall haben sie sich verschoben. Und in der ultimativen oder in der initialen Phase der Bedrohung nach der Diagnose, nach beiden Diagnosen, schaltet man wirklich oder habe ich wirklich so mich extrem aufs Überleben fokussiert und habe meinen ganzen Willen darauf gelenkt. Und langfristig, denke ich, verschieben sich die Gewichte natürlich dann wieder nochmal, dass ich hier mit Ihnen am Mikrofon sitzen kann heute, dass man nochmal wieder nachdenkt, dass auch bestimmte Sachen im Leben wichtiger sind und eigentlich mehr Platz brauchen, als man das vorher gedacht hat oder geplant hat.
Welche Dinge sind das in Ihrem Leben?
Auf jeden Fall Familie und Freunde, dass man Zeit bewusst miteinander verbringt. Manchmal geht das nicht, dass es viel Zeit ist, aber dass man die Zeit, die man verbringt, auch bewusst erlebt und im Moment erlebt.
Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Am Leben bleiben. Ein Onkologe bekämpft seinen Krebs, so ist der Titel. Wie leicht oder schwer ist es Ihnen gefallen, so offen über Ihre Krankheit zu sprechen?
Leicht ist es mir nicht gefallen, aber hier geht es mir wirklich darum, anderen Patienten damit Mut zu machen, indem ich mich verwundbar mache, indem ich mitteile, wie schwer das war und wie schwer der Weg war und auch die Zweifel und die Nöte, die man als Krebspatient hat. Und wenn es nur ein paar Menschen erreicht, dass die auch vielleicht ein bisschen Mut haben oder mehr Mut haben, durch ihre Erkrankung zu kommen, dann hat das sich alles schon gelohnt.
Wen haben Sie beim Schreiben als Leserin, als Leser direkt vor Augen gehabt?
Vor allen Dingen Patienten und deren Angehörigen, aber vielleicht auch einige von meinen ärztlichen Kollegen. Krebs geht uns ja wirklich alle an. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der in seinem persönlichen Umfeld nicht zumindest einen Fall oder einen Menschen mit Krebs kennt. Ich denke, es ist wichtig auch darzustellen, wie allein Krebspatienten sich fühlen können mit dieser lebensbedrohenden Krise, mit dem Verlust an Kontrolle und dass man vielleicht auch, wenn man gar nicht selber sich damit auseinandersetzen möchte in dem Moment, vielleicht doch auf einen Bekannten zugehen kann und dem die Hand reichen kann und sagen, wie kann ich dir helfen? Ich bin auch für dich da.
Sie wollten dieses Buch schon schreiben nach Ihrer ersten Diagnose. Es gab danach ja noch eine zweite Diagnose. Haben Sie sich Notizen gemacht währenddessen oder ist so eine Krankengeschichte, wenn man sie selbst durchlebt, im Kopf abgespeichert?
Ja, wenn ich das alles besser geplant hätte, hätte ich eventuell mir besser Notizen machen können. Habe ich nicht wirklich. Ich hatte angefangen, wie Sie sagen, vor der Pandemie, das Buch zu schreiben, aus dem Kopf, aus meiner Erinnerung raus, auch dann mit der Hilfe von meiner Frau und einigen Freunden, die mich dann auch an bestimmte Sachen nochmal erinnert haben, die ich eigentlich schon unterdrückt hatte. Und dann, als die erneute Diagnose kam im Herbst 2020, musste das ganze Konzept vom Buch ja nochmal umgestellt werden. Und am Anfang wurde es auch komplett unterbrochen. Ich wollte immer ein optimistisches Buch schreiben und Patienten Hoffnung geben. Wenn ich jetzt an dem Rückfall gestorben wäre, wäre das aus zweierlei Gründen ja nicht, hätte nicht geklappt. A, ich wäre nicht da gewesen und B, wäre nicht so optimistisch gewesen. Da musste man noch ein bisschen warten. Und wie gesagt, die Notizen sind vor allen Dingen die Erinnerungen in meinem Kopf. Und wie jeder Patient, glaube ich, der schon mal durch eine lebensbedrohende Erkrankung durchgegangen ist, fräsen sich diese entscheidenden Momente auch wirklich im Gedächtnis ein.
Sie sind Westfale, Sie kommen aus Bielefeld, haben studiert in Witten-Herdecke und arbeiten jetzt seit vielen, vielen Jahren in den USA. Wie ging dieser Weg? Sie waren als Kind ja eher auf die Musik fixiert. Sie hatten ja ganz andere Dinge, die Sie begeistert haben.
Ja, ich war wirklich ja mit Leib und Seele Trompeter und hat mir immer Spaß gemacht, macht mir immer noch Spaß. Und war dann auch ja zum Studium zunächst relativ lokal im Ruhrgebiet. Und dann irgendwann hat mich dann aber auch das Fernweh gepackt und habe mein Interesse an der Forschung dann zur Entschuldigung genommen, auch nach Amerika zu gehen. Und das war ursprünglich nur geplant für einen kleinen einjährigen Forschungsaufenthalt. Und jetzt bin ich immer noch da, bin verheiratet, habe 4 Kinder, die alle in den USA geboren sind. Und so spielt sich das Leben eben in Echtzeit ab.
Wie hat sich denn Ihr Leben dann zur Medizin gewendet? Gab es so einen Augenblick, wo Sie gesagt haben, jetzt, ich muss Arzt werden, ich muss was anderes machen?
Ja, auf jeden Fall. Ich war Zivildienstleistender in der Neurochirurgie in der Klinik in Bethel in Bielefeld. Und habe da so pflegerische Hilfsleistungen verbracht, wie man das ja damals im Zivildienst oft gemacht hat. Und mit Patienten am Bett zu sitzen und mit denen zu reden, hat mich damals wirklich berührt und hat mir so gezeigt, dass ich viel, viel mehr und näher mit Menschen arbeiten will. Und das hat mich zur Medizin gebracht und habe auch seitdem nicht mehr zurückgeguckt.
Sie leben in den USA. Man hört das ein bisschen in Ihrer Stimme durch, wenn ich das sagen darf. Das Amerikanische aus dem Alltag hat ein bisschen abgefärbt in ihr Deutsch hinein. Das schwingt so ein bisschen mit. Was fasziniert Sie denn an Ihrem Leben in den USA?
Ich habe jetzt so gehofft, dass ich immer noch als Westfale durchgehen kann, aber ist nicht möglich. Was mich fasziniert, ist einmal die Möglichkeiten, und das war wirklich das, was mich nach Boston gebracht hat, die Möglichkeiten da in wirklich einem exzellenten Umfeld medizinische Forschung zu lernen und dann auch selber zu gestalten. Und mittlerweile die Höhepunkte sind wirklich die Möglichkeit, mit Studierenden zu arbeiten, die voll und ganz bei der Sache sind, meine Forschungsgruppe zu führen, unsere Abteilung zu leiten. Und das sind die Sachen, die im Beruf da sind. Und das hat sich auch nicht geändert in der Zeit, die ich jetzt schon da bin. Und meine Frau ist in Amerika Juristin geworden. Das System ist ganz anders, als es hier in Deutschland ist, so dass zumindest ihr der Rückweg auch verbaut ist. Das ist keine Klage, das ist nur eine Beobachtung. Und wir sind wirklich sehr glücklich da.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie Ihren Patienten immer geraten haben, jeden Tag zu leben, als wäre es Ihr letzter Tag. Dass Sie das Beste aus genau diesem Tag machen sollen. Und als Sie dann selber die Diagnose Krebs bekommen haben, da mussten Sie dann aber erst das Genaue lernen, nämlich wirklich das Beste aus jedem Tag zu machen. Und da haben Sie gemerkt, das ist gar nicht so leicht. Wie machen Sie denn, wenn wir uns diese Tage im Mai angucken, wie machen Sie denn inzwischen aus jedem Tag das Beste?
Vielleicht ist es das Wichtigste, dass man kleine Momente im Alltag, die eigentlich Glück bringen und bemerkenswert und bewundernswert sind, auch als solche erkennt und sich Zeit dafür nimmt. Gestern war hier ein wunderschöner Sommertag und ich bin an der Spree entlang gegangen und das war einfach toll. Im Mai in Deutschland natürlich darf man Spargel essen, nicht vergessen. Das gehört ja auch zum Glück.
Dann wünschen wir Ihnen eine wunderbare Spargelsaison, schöne Spaziergänge, viele glückliche Augenblicke. In SWR Zeit Tandem war das der Onkologe Wolfram Gößling, der selber eine Krebsdiagnose bekommen hat. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und herzliche Grüße nach Berlin.
Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank. Tschüss.
Redaktion der Sendung Petra Malwitz, Musik Moritz Schelius und unser Gast Wolfram Gößling, Technik Nils Zimmer. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.